Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die wir hier in Leipzig durchführen. Und wir haben hier eine kleine Auswahl seiner Bücher. Es geht hier um eine Trilogie, aber dazu sagt der Autor gerne etwas selber. Aber heute wird gelesen aus den 5-Minuten-Geschichten. Ich würde jetzt gerne Bodo Übel das Wort übergeben.
Ja, vielen Dank, Herr Block, und ich danke Ihnen, dass Sie mir zuhören wollen. Ich habe heute eine schöne Brille. Ich habe vor 2 Tagen schon mal gelesen, bloß da hatte ich meine Brille zu Hause vergessen. Da habe ich von einem Wächter hier freundlicherweise eine Brille bekommen, konnte also lesen. Heute habe ich meine eigene, Sie sehen sie, passt mir vielleicht auch. 5-Minuten-Geschichten, das heißt, es sind Kurzgeschichten. Es sind Kurzgeschichten von gestern und heute, es sind Kurzgeschichten von Überlegenswertem bis hin zu Kurzweiligem. Und es sind Geschichten dabei, überwiegend, von denen ich sage, das sind Geschichten für Kinder von 5 bis 100 Jahren. Ich beginne mit dem 2. Teil, das ist eine kleine Geschichte von unserer Tochter zur Einstimmung. Heiteres Beruferaten. Zu den schönsten Folgen im Fernsehen gehörte einst die Familiensendung Was bin ich? Heiteres Beruferaten mit Robert Lemke. Kennt vielleicht noch jemand. Kinder hatten ihre helle Freude an den zum Teil kuriosen Berufen. Da gab es zum Beispiel den Fußbodenentknarrer, den Liebesbriefschreiber oder auch den Eisenbahnanlagenbauer, dessen Tätigkeit das besondere Interesse der heranwachsenden Jungen traf. Und zum Abschluss jeder Sendung musste das Rateteam eine Augenbinde anlegen und einen prominenten Gast erraten. Identifizierten die Kinder dann einen von ihnen, sicher erkannten sie natürlich nur Prominente aus ihrem noch begrenzten Gesichtskreis, Sänger und Schauspieler zumeist, dann fühlten sie sich bestätigt in ihrer Kenntnis der Welt. Selbst Väter und Opas saßen oft mit größtem Behagen vor dem Fernseher und amüsierten sich mit ihren Kindern und Enkeln. Kürzlich war die Familie Mewes in eine andere Stadt gezogen. Vater Mewes wurde nach hier versetzt, um eine neue Tätigkeit im Arbeitsamt aufzunehmen. Wenige Tage darauf lud er seine 3 Kinder ins Auto, um ihnen seine neue Arbeitsstätte zu zeigen. Sie hielten auf dem Parkplatz an, stiegen aus und, halt, jetzt habe ich eine Seite überschlagen, und besichtigten das ansehnliche Dienstgebäude. Plötzlich fragt die 8-Jährige, Vati, was machst du eigentlich da drin? Brav gibt der Vater Auskunft, ich berate junge Menschen, ich bin nämlich Berufsberater. Töchterchen staunt und ein wenig neidisch bemerkt sie, hast du's gut, den ganzen Tag heiteres Berufsberaten. Das zum Einstieg als Missverständnis eines Kindes. So, ich lese jetzt aus dem 1. Teil eine Geschichte aus der Schule. Jute Witze, ein bisschen Bladitsch muss man kennen. Jute Witze. Schüler geben ihren Lehrern gern Spitznamen. Die besten übernehmen sie von vorangegangenen Schülergenerationen. Doch ein Pauker muss sich seinen Spitznamen erst verdienen. Am ehesten werden solche Pädagogen in diesen Stand erhoben, die eigentlich keine Pädagogen im landläufigen Sinne sind, also Ekelpakete oder Käuze. Entsprechend fallen ihre Benennungen aus. Alle Eigenschaften, die irgendwo dazwischen liegen, wecken bei Schülern nur geringe Gelüste, ihr Denkorgan für derartige Ernennungen anzustrengen. Daher muss ein Spitzname, der sich über ein ganzes Lehrerleben gehalten hat, als besondere Auszeichnung angesehen werden, sozusagen als Erhebung in den Adelsstand. Und die Lehrer, die das verinnerlicht haben, dürfen ihre Laufbahn in dem Bewusstsein beschließen, zeitlebens Lieblinge ihrer Schüler gewesen zu sein. Ein solcher Lehrer war Lumpi. Lumpi befand sich bereits seit 3 Jahren im Ruhestand, wurde aber wegen Lehrer einzige noch flüchtig kennengelernt hatte, hielt sich mit Erklärungen zurück. Das Schuljahr begann und Lumpi betrat das Klassenzimmer. Bereits beim ersten Anblick wurde jedermann klar, dieser Lehrer ist ein Kauz. Circa 1,60 Meter groß, Igelschnitt, Hakennase, Schnauz- und Kinnbärtchen, spindeldürr, völlig in Schwarz gekleidet und, wie man bereits nach den wenigen Schritten bis zum Lehrertisch bemerken konnte, flink auf den Beinen wie ein kleiner Drahthaar-Foxterrier. Alles wie geschaffen für einen unvergänglichen Spitznamen Lumpi. Der kleine Mann warf seine Aktentasche mit Schwung auf den Tisch und begann, ja, liebe Schüler, da bin ich wieder in meiner alten Schule. Wollen uns mal bekannt machen. Fang mal an, du da hinten. Und dann der Reihe nach, kurz und bündig, nur Name, Vorname und Lieblingsfach. Die Vorstellung ging rasch vorüber. Nur ein einziger Schüler hatte Mathematik als Lieblingsfach angegeben. Lumpi tat entzückt und sprach, denn bin ich ja wohl richtig hier. Wer nix weiß, kriegt ihn beigebracht von mir, ohne Ausnahme. Und da will ich doch gleich mal sehen, ob ich alle Namen behalten habe. Und Lumpi setzte ein mit dem da hinten und kam fehlerlos durch bis zu dem letzten vorn. Über 30 Schülerinnen und Schüler, ein Raunen und Staunen ging durch die Reihen. Und Lumpi fuhr fort, braucht ja nicht so zu staunen, wie es alleine, dass ich kein kleiner Dummer bin. Und jetzt zu mir. Ich bin ein ehrlicher Magdeburger. Ist einer aus Magdeburg hier zufällig? Nee? Doch, na bitte. Ich bin ein ehrlicher Magdeburger, hier geboren, mit Elbwasser getauft, unter'n Dom aufgewachsen, mit's Herze und de Zunge an diese Stadt geheftet und gelobt ja nicht, dass ich vor euch anders reden werde, als ich es hier in meine Stadt gelernt habe. Ich rede magdeburgisch. Doch schreiben tue ich Hochdeutsch, könnt ihr geloben. Gelobt auch nicht, dass ich nur Mathe und Physik kann. Ich habe auch mal Latein unterrichtet, lese bis heute Jan in Horazens Satiren. Das schafft Bildung. Ich bin zwar kein Horaz, aber damit ihr wisst, ich schreibe für Zeitschriften und Journale und das, wie gesagt, in Hochdeutsch. Hier unterbrach sich Lumpi und schloss kurz seine Augen, so als wenn er erst nachdenken müsste, ob er das Folgende wirklich zum Besten geben sollte. Und dann will ich euch noch was sagen. Ich weiß, dass ich einen Spitznamen habe, seit ich hier an der Schule bin. Lumpi haben mich die Schüler getauft, die irgendwas zwischendurch, was Roset geworden sind, Ingenieure, Ärzte und was weiß ich was. Aber ich habe mir das so vorgelegt. Und jetzt denken Sie bitte mit. L ist wie Latein. Habe ich ja unterrichtet. Das kleine U ist ein Und. Und weil ich ja Mathe und Physik gegeben habe, stehen die nächsten beiden Buchstaben für diese Fächer. Soweit so gut. Aber was ist mit dem I am Ende? Ich sage es euch, das ist die Abkürzung für meine Intelligenz. So, da habt ihr meine Interpretation meines Spitznamens. Und wer das anders erklärt, den schicke ich raus, wenn ich am Ende einer Stunde einen Witz erzähle. Fast atemlos nahm die Klasse Lumpis Ausführungen zur Kenntnis. So etwas von Selbstdarstellung und Selbstironie hatte sie noch nie erlebt. Heinrich Löwenherz, das 1,60 Meter Männlein, war auf seine Art ein ganz großer. Das hatte jetzt jeder begriffen. Doch Lumpi war mit seiner Vorstellung noch nicht zu Ende gekommen. Wisst ihr wat, fuhr er fort, ich mache euch einen Vorschlag. Weil ihr alle, bis auf ihn, meine Fächer so ja nicht liebt, ihr sie aber wenigstens bis zu eine Vorstufe der Meisterschaft begreifen müsst, so will ich euch, so will es jedenfalls die Schulbehörde, werde ich euch das Lernen ein bisschen versüßen. Wenn ihr also gut aufpasst und mitmacht, dann erzähle ich euch am Ende der Stunde immer einen Witz. Und wiederholte mit erhobenem Zeigefinger, aber nur, wenn ihr aufpasst und mitmacht. Gut so? Fragte er in die Klasse hinein. Die johlte. Klar, das machen wir, klasse. Und einer fragte, ob Herr Löwenherz nicht Justemang schon mal eine Probe seiner Witze-Erzählkunst abgeben könnte. Lumpi überlegte nicht lange und tischte einen Gag auf, mit dem er in Gesellschaften immer den Auftakt zur Beteiligung aller am Witze-Erzählen gab. Die Klasse schrie und bog sich vor Lachen. Das aber wurde Lumpi jetzt doch zu viel. Schreit nicht so laut, wie's alleine, dat meine Witze gut sind. Was soll denn der Direx von uns denken, wenn der dat hier hört? Und von Stund an nahm Lumpi erneut den ersten Platz auf der Beliebtheitsskala aller Lehrer ein. Denn so nahe an die Herzen seiner Schüler war bislang kein anderer Pauker herangekommen. So, das war Lumpi. Wieder nur ein kleines bisschen Überschrift, Plattdeutsch. Das kann ich nicht. Früher hielten das die Menschen noch nicht so sehr mit der Reinlichkeit ihres Körpers. Von Hygiene im heutigen Sinne wusste man fast gar nichts. Dies galt insbesondere für die Leute auf dem Lande. Dort lebte man sehr nahe an der Natur und zur Natur gehört es, dass sie dem, der sich ihr in spezieller Weise nähert, viele Gelegenheiten bietet, sich schmutzig zu machen, zumal wenn man, wie die Bauern, täglich mit ihr in Berührung kam. Da mistete der Bauer zum Beispiel seine Ställe aus, damit es die Tiere recht gut haben darin. Drum hielt es der Landwirt auch für das Normalste, dass er dabei selbst im Kot herumtrampeln, die mit diesem Stoff vollgepackte Karre zu dem mitten auf dem Hof platzierten Misthaufen schieben und sie dort entladen musste. Rief dann die Bäuerin zum Frühstück, dann wusch sich der fleißige Mann zwar seine Hände unter der Pumpe ab, benutzte aber als sprichwörtlich sparsamer Landmann keine Seife, sondern eine selbst hergestellte Mischung aus Soda und Sand. Auch die Bäuerin kam intensiv mit der schmutzigen Seite der Natur in Berührung, wenn sie beispielsweise auf ihrem Melkschemel unter den Kühen saß und ihnen die Euter entleerte. Nur, anders als ihr Mann, säuberte sie ihre Hände in der Küche. Denn für die Arbeit am Kochherd mussten ihre Hände sauberer sein als die des Mannes bei seinem Frühstück. Deshalb lag in der Küche auch ein Stück Kernseife zu dienlichem Gebrauch bereit. So hatte alles seine Ordnung. Aber wie es beide, Bäuerin und Bauer, unten herum mit der Reinlichkeit hielten, zeigt beispielhaft ein Patientenbesuch bei Dr. Martin Schulz, Landarzt in Kleinwackern in der Ullermark. In dessen Sprechstunde also rückte eines Tages eine Bäuerin an. Sie hatte sich das rechte Fußgelenk verstaucht und litt große Pein. Ihr ganzes Bein sei nach ihrem Gefühl schon angeschwollen und sie brauche ärztliche Hilfe, begründete sie ihren Besuch. Dr. Schulz, der alle seine lieben Patienten mit Namen, aber insbesondere ihre Eigenarten kannte, bat sie, ihren reizvollen, selbstgestrickten Strumpf auszuziehen, um den Grund ihrer Bekümmernis in Augenschein nehmen zu können. Die Frau tat gehorsam, was der Doktor von ihr verlangte, und streckte ihm ihr nacktes Bein entgegen. Der sah es sich an, entdeckte aber zunächst nicht viel. Elke, ließ er sich vernehmen, wo tut es denn weh? Elke zeigte auf den Knöchel. Der Doktor betastete die Stelle und Elke schrie auf, Jojo, dit is it. Da zieh doch auch noch den anderen Strumpf aus, ordnete der Doktor an. Die wackere Else zuckte kurz mit den Mundwinkeln und sprach, dit kann ich nicht. Darauf der Doktor, was kannst du nicht? Den anderen hast du ja auch runtergekriegt, also tu, was ich dir sage. Elke wurde bockig und widersprach, nee, dit Bein ist gesund, dit hier tut wehtun und zeigte auf das entblößte Bein. Mach kein Theater, ich muss deine Haxen vergleichen können, belehrte der Doktor seine unwillige Patientin. Doch die blieb bei ihrer Entscheidung. Dit mach ich nicht. Sie sind doch der Doktor und ein Doktor guckt das Kranke an und nicht das Gesunde, noch dazu meine Frau. Nach dieser unbilligen Belehrung schloss Dr. Martin Schulz, Landarzt allhier und intimer Kenner seiner Klientel, die Konsultation ab und schickte seine Patientin nach Hause. Nach etwa einer halben Stunde stand die liebe Elke erneut im Sprechzimmer und verkündete kleinlaut, sie wolle nunmehr doch auch den linken Strumpf ausziehen. Dr. Martin Schulz hatte richtig vermutet, Elke brauchte eine diskrete Unterbrechung der Konsultation, um sich zu Hause rasch auch noch das linke Bein zu waschen. Sie glauben, das gibt's heute nicht mehr? Ich kenne einen Landarzt, der hat das erlebt. Ja, das gibt's noch. So, jetzt eine etwas skurrile Geschichte, überschrieben mit der Fund. Das ist eine Geschichte aus den 8 Geschichten aus Kleinwackern in der Ullermark. Eine Fantasielandschaft und ich habe immer vor Augen die norddeutsche Tiefebene von der Ullermark, Uckermark bis rüber in das Niedersächsische, in den niedersächsischen Raum der Ostfriesland. Der aufmerksame Leser hat, wie ich hoffe, die Einzigartigkeit der Ullermark und insonderheit die Eigenart der Leute von Kleinwackern seinen Seelenkräften hinzugefügt. Denn nur dergestalt lässt sich die folgende Begebenheit in ihrer ganzen Beträchtlichkeit erschließen. Es war so. Mante Schilling, Friedhofsgärtner und Totengräber allhier, hatte die schmerzliche Aufgabe, die letzte Ruhestätte für seinen Freund Rudi Prömke, Dilles genannt, weil er sich mit dem Anbau und der Lieferung von Dill an eine Gurkenfabrik ein Zubrot verdiente, vorzubereiten. Dilles hatte verfügt, wenn er denn gestorben sein würde, in das Grab seines Großvaters gelegt zu werden, weil die Liegezeit für den Opa abgelaufen sei und er seinen Opa zu Lebzeiten so sehr geliebt habe, dass er ihm auch im Tode recht nahe sein wolle. Dieser Wunsch leuchtete den kleinen Wackeron ohne weiteres ein. Und so machte sich Mante Schilling daran, das Grab von Opa Prömke erneut auszuheben. Das Erdreich bestand aus reinem Sand. Das Schippen ließ sich daher recht flott an. Bald stieß Mante auf den Sarg und stellte fest, dass der noch gar nicht zusammengebrochen war, denn es handelte sich um einen Eichensarg, dem der Sand drumherum all die Jahre nichts anhaben konnte. Das aber bedeutete, dass er in Gänze und nicht in Einzelteilen tiefer gebettet werden musste. Eine schwierige Arbeit in der Enge des Grabes. Nun kannte Mante, ein als langjähriger Totengräber, den Brauch von früher, dass man nämlich den Verstorbenen irgendetwas in den Sarg mitgab. Das konnte zum Beispiel ein Büschel Haar eines kranken Menschen sein, was man in dem Glauben tat, die Krankheit dieses Menschen werde dadurch gleich mitbeerdigt. Es konnte aber auch ein Schmuckstück sein, ein Ring oder eine Kette oder etwas anderes Wertvolles. Manchmal hatte Mante sogar schon Silbermünzen in einem verrotteten Sarg gefunden. Nicht sonderlich hervorzuheben ist verständlicherweise, dass Mante solche Funde sehr schätzte. Sie lagen ja einfach so da, und er nahm sie deshalb einfach so mit. Im vorliegenden Fall aber war sein Sarg noch völlig intakt. Und Mante fragte sich, ob er den wirklich sofort tiefer eingraben oder ob er vielleicht vorher schnell mal den Deckel öffnen und reingucken sollte. Denn er vermutete, bei Opa Prömke könnte man etwas finden, weil der zu seinen Lebzeiten zu den wohlhabenderen Persönlichkeiten in Kleinwackern gehörte. Doch ehe er sich endgültig entschlossen hatte, hob er schon mal den Kopf über den Rand des Grabes hinaus und versicherte sich mit einem raschen Blick, dass er tatsächlich allein hier war. Kein Mensch würde ihn überraschen, und dann sagte er sich, dass er bislang eigentlich niemals gestört worden war beim Ausheben eines Grabes, zumal wenn es sich um ein belegtes Grab handelte und in das niemand gern hineinschaut. Dergestalt ermutigt, machte er sich an die Flügelschrauben des Sargdeckels und stellte fest, dass sie bei hinreichend starkem Zugriff willig nachgaben. Der Sarg ließ sich überraschend gut öffnen. Vorsichtig lugte Mante von der Seite aus hinein. Da lag Opa Prömke, zwar nicht mehr ganz so, wie man ihn hineingebettet hatte. Etwas unkenntlich war er geworden und etwas muffig rock alles. Ganz anders als bei zusammengebrochenen Särgen. Und wie Mante so schaute, da entdeckte er etwas in Opa Prömkes knöcherner rechter Hand. Sie umfasste eine Flasche. Mante griff hin, holte sie heraus, reinigte sie notdürftig. Ullermarker Doppelkorn war deutlich auf dem Rest des Etiketts zu lesen. Ein Doppelkorn, der 30 Jahre lang abgelagert war. Das hatte er noch nie. Doch dann erinnerte sich, dass Opa Prömke einst in der Brennerei auf einem höheren Posten beschäftigt gewesen war. Man hatte ihm also sein Lieblingsgetränk mit auf die letzte Reise gegeben. Mante wurde ganz warm ums Herz. Zunächst bedauerte er den Umstand, dass der arme Opa Prömke seinen Schnaps zwar 30 Jahre lang fest in der Hand gehalten, aber davon nicht einen einzigen Schluck hatte trinken können. Doch sogleich holten ihn zwei andere Gedanken ein. Dann könnte ich ihn ja trinken. Das war der erste. Und? Aber kann man einen Schnaps, der 30 Jahre lang bei einem Toten gelegen hatte, heute noch trinken? Das war der zweite. Mante legte die Flasche am Rand des Grabes ab, schraubte den Sarg wieder zu und barg ihn in großer Eile tiefer. Eine Schicht Sand darüber, fertig. Am späten Nachmittag desselben Tages, es war bereits dunkel geworden, saß Mante Schilling im Wartezimmer von Dr. Martin Schulz, Landarzt allhier und intimer Kenner seiner Klientel. Sie kennen ihn schon. Friedlich saß er da und ließ wohlwollend den nach ihm eintretenden Patienten den Vortritt ins Sprechzimmer. Er habe Zeit, gab er zur Auskunft, und die Begünstigten dankten es ihm. Dann saß niemand mehr da und Mante wurde hereingerufen. »Nun, Mante«, sprach der Doktor, »was führt dich zu mir? Warst schon lange nicht mehr hier.« »Gott sei Dank, mein Lieber, zuerst kuriere ich mich selbst, ehe ich deine Brieftasche vergolde.« Mante sprach mit dem Doktor genauso wie damals, als sie gemeinsam die Schulbank drückten. »Ja, und warum bist du jetzt hier?«, fragte Martin. »Du siehst doch sehr gesund aus.« »Bin ich auch. Trotzdem habe ich ein Problem, das du medizinisch abklären musst«, stellte Mante fest und wies auf seine Tragetasche hin. »Na, da bin ich aber neugierig. Zeig her«, ordnete Martin an. Mante Schilling griff in die Tasche und holte eine Flasche heraus. »Da, sieh dir das an. Ein 30 Jahre alter Ullermarker Doppelkorn. Was sagst du dazu?« »Schön für dich, aber wo ist das Problem?« Der Doktor blickte nun doch etwas irritiert drein. Und Mante rückte heraus. »Mit den 30 Jahren habe ich kein Problem. Aber«, Mante ging in den Flüsterton über, »die Flasche habe ich nicht irgendwo gefunden. Die stammt aus dem Sarg von Opa Prömke. Der hatte sie 30 Jahre in der Hand. Und das ist das Problem. 30 Jahre Verwesung? Kann man dann das Zeug noch trinken?« Zeig mal her, forderte Martin seinen ehemaligen Schulfreund auf, nahm die Flasche zur Hand und prüfte fachmännisch den Verschluss. Weißt du, Mante, der Verschluss, da ist alles in Ordnung, alles dicht. Und durch Glas dringen keine Verunreinigungen oder gar Giftstoffe ein. Den Doppler kannst du ohne Bedenken trinken. Das ist gut, reagierte Mante und wollte die Flasche wieder an sich nehmen. Nee, sprach Martin, hielt die Buddel fest und kehrte auf der Stelle wieder den Herrn Doktor heraus. Das eben war eine ärztliche Konsultation, aber eine, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du zahlst in bar und wir trinken die Flasche gemeinsam aus und du kannst wählen. Hätte ich mir denken können, nörgelte Mante. Ihr Ärzte erfindet zur Not jede noch so alberne Krankheit nur, um an Geld zu kommen. Aber ich bin einverstanden. Wir trinken. Wenn schon, dann sollten wir gemeinsam sterben. Und so saßen Mante Schilling, Friedhofsgärtner und Totengräber von Klein und Groß Wackern und der Herr Dr. Martin Schulz, Landarzt all hier, bis spät in die Nacht hinein fröhlich beisammen, probierten den ersten Schluck noch etwas verhalten, tranken den zweiten und alle weiteren zügig und stets in ehrfürchtigem Gedenken an Opa Prömke, der nun ohne Flasche zu seiner allerletzten Ruhe gebettet worden war. Zur Bestattung des Dilles sahen sich Mante und Martin wieder. Sie nickten, für andere unmerklich, einander zu, lächelten in das Grab hinein und stellten mit Befriedigung fest, dass sie beide zum Glück am Leben geblieben waren. Das war der Fund. Haben wir noch so viel Zeit? Ja, vielleicht. So. Seite 20. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier meine, ja, 94. Eine falsche Seite aufgeschrieben. So, jetzt habe ich es aber. Zwei Hasen an einem Tag. In der Ullermark gibt es viele Tiere. Das Land ist weit, die Einwohnerzahl spärlich und Großstädte sowie Großindustrie gibt es gar nicht. In einer solchen Gegend ist die Luft anhaltend sauber und daher gesund und allumfassend gesehen der Fortpflanzung äußerst förderlich. Deshalb fühlen sich die Tiere in der Ullermark außerordentlich wohl, beinahe so wie die Ullermarker selbst. In einem Vortrag über das gesunde Leben von Mensch und Tier hatte ihnen nämlich ihr Arzt Dr. Martin Schulz vor einigen Jahren einsichtig, ergreifend und ihre bisherige Praxis bestätigend mitgeteilt, dass die Menschen normal essen, trinken und arbeiten müssen. Nichts sollte man übertreiben, dann sei alles gut. Das gelte gleichermaßen für die Tiere im Stall und auch draußen. Da hätten wir zuerst einmal die Haustiere der unterschiedlichsten Art, von Hühnern bis zu Kühen, führte der Doktor in die Materie ein. Deren jeweilige Anzahl sei fachmännisch regelbar und die Ullermarker wüssten sehr genau, wie viel Tier ihnen gut tue. Deshalb übertreiben wir nichts. Alles passen wir dem Notwendigen an. Und das bezeichnen wir als normal. Die kleinen Wackerer fühlten sich durch diese Rede ihres Doktors in ihrer Haltung ungemein bestärkt, denn genauso hielten sie es seit Generationen. Aber bei den Wildtieren, so der Doktor weiter, sei es etwas anderes. Deren Fressen, Saufen und Nachwuchskriegen könne man nicht regulieren. Da könne es schon mal vorkommen, dass es von einigen Arten zu viel gebe, zum Beispiel von den sprichwörtlichen Karnickeln. Damit aber auch in Wald und Flur alles normal bleibe, müsse der Mensch mit der Flinte eingreifen. Und das machen, wie ihr alle wisst, die Jäger und Förster, betonte der Doktor. Und lasst euch nicht einfallen, einfach auf eigene Faust Hasen zu fangen, selbst wenn es zu viele davon geben sollte. Denn das wäre Wilddieberei und das macht kein Ullermarker. Allgemeine Heiterkeit bei vereinzelter Zustimmung, bemerkt das Protokoll. Und nun war eine solche Lage eingetreten, denn man hatte in der Umgebung von Klein Wackernheuer eine Unmenge von Hasen und Kaninchen beobachtet, und wo man sie nicht gleich zu Gesicht bekam, konnte man doch das Ergebnis ihrer unbändigen Fresssucht unschwer ausmachen. Hier lief also etwas aus dem Ruder, oder? Verwenden wir den klugen Begriff.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.